Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist an der Zeit und deswegen schön, dass ihr eingeschaltet habt für die erste reguläre Ausgabe von Kreisab im Jahr 2025. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich sehr darüber und ich muss ganz ehrlich sagen, nach den täglichen Sendungen ist es wirklich wieder Zeit für die regulären Ausgaben am Montag. Und ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich werde jetzt in Zukunft wahrscheinlich zu Beginn jeder Ausgabe so ein bisschen durch die Handballwelt schauen. Was war los in den vergangenen Tagen? Was gibt's vielleicht an News? Ja, das meiste werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben. Zum Beispiel heute, also am Sonntagabend, wird die Sendung fertiggestellt, damit ihr schon am Montag den ganzen Tag über mehr oder weniger reinhören könnt. Was war los? Und der Knaller des Tages ist natürlich die Meldung, dass Matthias Gissel bis 2029 den Füchsen Berlin erhalten bleiben wird. Also mal eben 4 Jahre obendrauf, beziehungsweise seinen Vertrag hat er dann nochmal verlängert. Wir kennen natürlich die Details nicht, aber für die Füchse eine extrem gute Nummer und sie haben dann auch ihr Heimspiel gegen den VfL Potsdam extrem deutlich gewonnen und Matthias Gissel in der Verfassung der vergangenen Wochen und Monate und man kann ja eigentlich schon sagen, Jahre in seiner Mannschaft zu wissen für die weitere Zukunft ist natürlich ein enormer Faustpfand und ein Riesenvorteil, auch wenn es darum geht, die Mannschaft der Berlin weiterhin so zu verstärken und aufzustellen, dass sie um die deutsche Meisterschaft mitspielen können. Denn ich bin mir relativ sicher, dass sie in der Hauptstadt erst zufrieden sein werden, wenn sie endlich diese deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Sie waren ja schon mal relativ nah dran und sie sind aktuell ja auch Vizemeister und sie stehen in der Tabelle relativ gut da. Also es sieht gut aus, momentan auf Platz 2. Also das kann sich sehen lassen als erster Verfolger der MT-Melsungen. Aber es hat sich ja ein bisschen was getan. Ich habe es ja gesagt, kleiner Überblick über das, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Die MT-Melsungen ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Da hören wir gleich noch ein bisschen was in meinem Gespräch zu dem Thema SC Magdeburg. Der war beim THW Kiel zu Gast, deswegen auch heute zu Gast Lukas Reinecke von der Volksstimme aus Magdeburg. Und dann begrüße ich im Interview der Woche noch Eike Weinberg. Er ist mit dabei im Projekt JSG Köln. Es geht darum, die Basis in der Domstadt wieder auf vernünftige Beine zu stellen. Auf vernünftigen Beinen stand sie vielleicht schon, aber sagen wir mal auf größere Beine. Und deswegen erklärt er uns im Interview der Woche, was es genau damit auf sich hat. Aber dabei soll es nicht bleiben, sondern wie gesagt, ich schaue mal ein bisschen, was so los war in der zweiten Bundesliga bei den Männern. Da geht's auch hoch her und der Bergische HC hat knapp gewonnen bei TuS Essen. Die erste Niederlage zu Hause für den TuS. Der BHC bleibt also Tabellenführer. Bei einer Niederlage wäre man auf Platz 2 abgerutscht, denn Balingen-Waldstätten und der TV Hüttenberg haben ihre Spiele gewonnen, auch GWD Minden, aber GWD Minden hat noch ein Spiel weniger absolviert. Dementsprechend fehlt das dann noch und muss nachgeholt werden. Und ja, unten in der Tabelle, also da ist es richtig eng. Wir haben jetzt als vorletzten Eintracht Hagen mit 13 Zählern auf der Habenseite, davor den TuS N Lübecke und den ASV Hamm-Westfalen und die Eulen aus Ludwigshafen. Davor auch ganz knapp TuS Essen gerade schon erwähnt, der TuS Ferndorf, Großwaldstadt, Lübeck. Also vom 9. Dessau bis zum 17. Hagen sind es nur 5 Zähler und auch Dormagen als 8. ist punktgleich mit Dessau, die eben 9. sind. Also ihr merkt schon alleine daran, dass es äußerst eng ist. Der ASV Hamm-Westfalen, der hatte übrigens mal 15-11 Zähler auf dem Konto. Jetzt ist die Mannschaft von Michael Hegemann auf den 15. Platz abgerutscht mit 15-21 Punkten. Sieht überhaupt nicht gut aus, aber man kann an der Tordifferenz ja häufig erkennen, wie eine Mannschaft in den einzelnen Spielen performt. -1 beim ASV und die Eulen Ludwigshafen davor als 14. +3 und die Mannschaften, die da drumherum stehen, beispielsweise der TuS N Lübecke -33, TuS Essen -35. Also das zeigt auf, diese Mannschaften stehen eigentlich relativ ordentlich da, was die Leistungen angeht in den einzelnen Spielen. aber sie scheinen häufig knapp zu verlieren und deswegen stehen sie relativ weit unten in der Tabelle. Was gibt's noch zu berichten? Wir schauen mal kurz in die Champions League bei den Frauen, denn der deutsche Vertreter, die HB Ludwigsburg, die steht relativ gut da. Die konnte ihr Spiel am Wochenende gegen Rapid Bukarest für sich entscheiden und das bedeutet, man wird der Wahrscheinlichkeit nach mal mindestens Fünfter am Ende der Gruppenphase werden. Ob es noch zu Platz 4 reicht, steht in den Sternen. Ich gucke gerade mal, gegen wen die HB Ludwigsburg noch so spielen muss in der Hauptrunde, bevor es dann in die Playoffs geht, weil die ersten beiden Plätze sind außer Reichweite. Naja, man muss noch nachgehören, dann spielt man zu Hause gegen Odense. Also, dass man da dann noch zwei Siege einfährt, eher unwahrscheinlich. Und die bräuchte es wahrscheinlich auch, wenn man dann auf Platz 4 noch an Brest vorbeiklettern möchte. Und da gab es ja auch eine interessante Personalie. Katharina Filter, die deutsche Nationaltorhüterin, hat sich nämlich entschieden, Brest im Sommer zu verlassen und sie schließt sich dem Team Esbjerg an. Und die stehen wiederum extrem gut da. Also die sind derzeit Zweiter und ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie dann zusammen mit Gjör auf Platz 1 und 2 ins Ziel kommen und die Playoffs entsprechend überspringen. Und in der anderen Gruppe sieht es so aus, dass Metz und der FTC, wo ja Emily Berg spielt, dass die sehr souverän in die Viertelfinals einziehen werden, beziehungsweise in das Viertelfinale, so ist es korrekt. Und dahinter sieht es gut aus für Cezeme Bucaresti mit Alina Greisels, die werden Dritter werden. Und das ist ganz interessant, wenn die Dritter werden, spielen sie logischerweise gegen den Sechsten der anderen Gruppe. Und das sind die Vipers aus Kristiansand. Wir wissen, mittlerweile gibt es auch eine Spielerin in der Bundesliga. Lois Abing ist zu Borussia Dortmund gewechselt, ganz kurzfristig. Das wurde am Freitag bekannt gegeben. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Vipers, und das ist ja noch möglich, Sechster der Abschlusstabelle der Vorrunde bleiben? Dann können die ja nicht weiterspielen. Kommt dann Cezeme Bucaresti sozusagen kampflos ins Viertelfinale oder rückt der Siebtplatzierte Rapid Bukarest nach, aktuell zumindest Rapid auf Platz 7, kann aber sein, dass sie noch auf Platz 8 abrutschen. Sie spielen nämlich noch bei Buducnost Podgorica, dem aktuell Tabellenletzten, und das ist deswegen interessant, weil Buducnost nur zwei Zähler hinter Rapid liegt. Und jetzt schaue ich gerade mal, wie das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften ausgegangen ist. Das hat Rapid mit 5 Toren gewonnen. Das heißt, Buducnost müsste mit mindestens 5 Toren gewinnen, vielleicht sogar mit 6 Treffern, um an Rapid vorbeizuziehen. Das wird äußerst eng. Aber, wie gesagt, die Vipers könnten als Sechster ins Ziel kommen und damit offiziell in den Playoffs stehen. Und dann könnte Cezeme Bucaresti als Dritter der anderen Gruppe eventuell eine Runde überspringen. Das wäre schon äußerst kurios. Wir schauen. Vor allem dort betrifft es ja gleich 4 deutsche Mannschaften nochmal in die European League der Frauen. Und da ist es so, dass Borussia Dortmund ganz, ganz wichtiges Spiel am Sonntagnachmittag für sich entscheiden konnte, gegen ICAST mit 3 Toren gewonnen. Und in dieser sehr, sehr schweren Gruppe B hat man jetzt zumindest noch die theoretische Möglichkeit, ins Viertelfinale zu kommen. Fakt ist aber, man muss am kommenden Wochenende in Valcea gewinnen und tut man das nicht, dann ist man mehr oder weniger ausgeschieden. Also dann muss es echt schon absolut perfekt laufen am letzten Spieltag. Dann spielt man ja in der Westfalenhalle. Man möchte nochmal über 11.000 Zuschauer dorthin locken gegen Sola. Da sehe ich schon gute Chancen, die Partie dann auch vor den eigenen Fans für sich zu entscheiden. Aber am Ende muss eigentlich in Valcea ein Sieg her. Sehr gut sieht's aus für den Thüringer HC in der Überkreuzgruppe in der Gruppe A. Denn die Thüringer, die haben am Wochenende Breiler sehr, sehr souverän geschlagen. Das Hinspiel hatte man in Rumänien verloren, aber man hat jetzt den direkten Vergleich gewonnen. Und ich würde mal schwer davon ausgehen, dass der THC dann am Ende diese Gruppe gewinnt. Und sollte der BVB noch weiterkommen, dann höchstwahrscheinlich auch nur als Tabellenzweiter. Alles andere wäre wirklich schon äußerst kurios, aber wer weiß, in dieser Gruppe scheint wirklich alles möglich. Und dann könnte man im Viertelfinale gegeneinander spielen. Also Thüringer HC gegen Borussia Dortmund, dann wäre ein deutscher Vertreter auf jeden Fall mal beim Final Four in Graz mit dabei. Und das gleiche Szenario droht, was die Gruppe C und D angeht, denn die HSG Blomberg-Lippe ist zwar aktuell noch Tabellenführer in der Gruppe C, hat aber gegen Lubin verloren. Und es fehlte ein Treffer, ein einziger Treffer, um den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Auch hier droht also der zweite Platz und theoretisch kann man sogar noch ausscheiden, je nachdem, wie die Duelle mit Dijon ausgehen, also zwischen der HSG Blomberg-Lippe und Lubin aus Polen. Die Französinnen haben ebenfalls noch eine Chance weiterzukommen und Erster in der Gruppe D wird der Wahrscheinlichkeit nach die HSG Bensheim-Auerbach. Ja, theoretisch ist noch möglich, dass sie auf den zweiten Platz abfallen, gehe ich aber aktuell nicht von aus und würde dann ebenfalls bedeuten, wird Blomberg Zweiter, spielt man im deutsch-deutschen Duell gegen die HSG Bensheim-Auerbach um den Einzug ins Final Four nach Graz. Viele, viele Informationen also, die es jetzt hier von mir an dieser Stelle gab. In der Zwischenzeit sollte übrigens das Spiel in Berlin zu Ende sein zwischen den Füchsen und dem VfL Potsdam. Nee, es läuft sogar noch, wenn ich euch hier mehr oder weniger einen ans Ohr labere. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung so. Ich freue mich auch übrigens über Feedback dazu, aber mir war es wichtig, da mal ein paar Informationen loszuwerden und ich überlege auch, ob ich vielleicht einmal im Monat ein ausführliches Interview aufzeichne und dann gibt es keine aktuelle Sendung, sondern das ist dann ein 1:1 Gespräch, so wie bei den Spezialsendungen zur 400. Ausgabe. Auch da möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich für eure Reaktionen bedanken, für euer Feedback, für die Rückmeldungen, die wirklich fantastisch gewesen sind. Ich kann euch sagen, es war wirklich deutlich mehr Aufwand, als ich das gedacht hatte, aber ich denke, es hat sich gelohnt. 3 ganz tolle Einzelgespräche, falls ihr noch nicht reingehört haben solltet, nehmt euch auf jeden Fall die Zeit dafür. Jens Kürbis, Renate Wolf und Horst Bredemeier waren wirklich ganz, ganz herausragende Gäste und ja, die Füchse führen aktuell mit 33-17. Ich glaube, hoch werden sie das nicht mehr verlieren. Jedenfalls sieht es so aus, als hätten wir einen neuen Tabellenzweiten, habe ich eingangs schon gesagt, die Füchse Berlin, denn die Tordifferenz wird ausreichen, um am THW Kiel unter anderem vorbeizuziehen und dann hinter der MT Melsung auf Platz 2 zu liegen. Hannover zu Hause ganz, ganz knapp mit einem Treffer gegen den SC DHFK Leipzig gewonnen und ja, in der nächsten Woche. Vielleicht schauen wir da mal ein bisschen mehr auf den Abstiegskampf. Melsung allerdings auch zu Hause gegen den SC Magdeburg. Nee, auswärts in Magdeburg ist auch ein interessantes potenzielles Thema. Also, ich werde schon irgendwas finden, aber jetzt ist es Zeit, mal auf das Topspiel des Wochenendes zu schauen. Und der THW Kiel hat sehr eindrucksvoll bewiesen, dass er längst nicht abzuschreiben ist. Der SC Magdeburg lag zur Pause sehr, sehr hoch zurück. Und wie es genau gelaufen ist, das weiß Lukas Reinecke von der Volksstimme aus Magdeburg. Hallo Lukas.
Hallo Sascha.
Tja, dann sprechen wir doch direkt mal über deine Erwartungen. Mit welchen Gedanken bist du nach Kiel gefahren?
Die Gedanken im Vorfeld waren sehr gemischt, weil man nicht so richtig wusste, was man vom SC immer erwarten konnte. Viele verletzte Spieler, dann natürlich die WM, 2 Monate fast kein Spiel gehabt. Ja, man wusste nicht so richtig, wo das Team steht und man hat es dann gestern gesehen, es war dann eher nicht so gut.
Ja, tatsächlich. Vor allem der Pausenstand, der war natürlich schon sehr beeindruckend, auch aus Kieler Sicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir jetzt mal überlegen und zurückschauen, wie Magdeburg vor der Weltmeisterschaftspause gespielt hat, da hat man mit 11 Toren bei den Rhein-Neckar-Löwen gewonnen und auch zu Hause mit 9 Toren gegen Gummersbach. Davor gab es das Unentschieden gegen die Füchse Berlin, was auswärts war. Also von daher eigentlich war mein Grundgedanke, dass das ein sehr ausgeglichenes Spiel werden würde.
Das hatte ich im Vorfeld auch gehofft. Vor allem auch das Pokalspiel im November war ja auch ein sehr enges Spiel. Aber es hat sich dann leider nicht bestätigt. Da hat der Auswurf von Manuel Zehner dann vielleicht doch zu sehr ins Kontor geschlagen, weil man muss ja auch ehrlich sein, von Felix Klar nach einem halben Jahr ohne Spiel konnte man jetzt gestern keine Wunderdinge erwarten. Und dann hat da im Rückraum vielleicht die Alternative gefehlt.
Ja, da sprechen wir gleich ein bisschen intensiver drüber, über dieses Comeback von Felix Klar. Und du hast es ja auch schon gesagt, der war ein halbes Jahr raus. Und das merkt man dann natürlich auch, dass die Mechanismen da nicht stimmen, dass man sich erst wieder dran gewöhnen muss, auch auf diesem Niveau Handball zu spielen. Das ist ja mehr als logisch. Ich möchte noch mal ein bisschen genauer, bevor wir dann jetzt in die Tiefe gehen, mit dir über die Personalsituation sprechen. Wer fehlte denn beim SC Magdeburg?
Also ausgefallen sind wie bekannt natürlich Manuel Zehner und Oskar Bergendahl, wo ja auch eigentlich feststeht, dass beide in dieser Saison nicht mehr zurückkommen werden. Omar Magnusson hatte man ja gehofft, dass er vielleicht rechtzeitig fit wird, aber das hat für gestern auch noch nicht gereicht. Da muss man jetzt abwarten, wann genau er denn vielleicht zurückkommt. Im Training ist er ja schon. Und etwas überraschend dann gestern dann doch das Fehlen von Kapitän Christian O'Sullivan, wo Bennett Wiegert dann auch nach dem Spiel bestätigt hat, dass O'Sullivan am Montag operiert werden wird, bekommt eine Arthroskopie im linken Knie und dann muss man schauen, wie lange er ausfällt. Wiegert vermutet, dass es mindestens 4 Wochen werden.
Wenn man jetzt mal überlegt, O'Sullivan und Bergendahl, wir haben ja schon bei den Schweden im Verlauf der Weltmeisterschaft gesehen, dass sie auf Bergendahl und auch Max Dari in der Kombination überhaupt nicht verzichten konnten in der Defensive. Das ist für den SCM ein großes Problem, weil das sind 2 Spieler, die eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Jetzt kommt wahrscheinlich unendlich viel Arbeit auf Magnus Saugsrup zu.
Auf jeden Fall, also das sind ja, also Saugstrup, Bergendahl, O'Sullivan, das sind ja die drei Spieler, die den Innenblock in der Regel stellen, die da auch für Stabilität in der Abwehr sorgen. Und wenn jetzt zwei von drei da fehlen, dann ist natürlich Saugstrup da noch mehr gefragt. Aber alleine kann er das nicht lösen. Das heißt, Bennett Wiegert muss sich da eine Alternative überlegen, wen er sich daneben stellt. Gestern hat das Seradia gemacht. Hat nicht so gut funktioniert in der ersten Halbzeit, aber nur daran, das jetzt festzumachen, dass man zur Pause mit 9 Toren hinten liegt, das wäre für mich auch dann zu einfach und dann auch nicht gerecht den Spielern gegenüber.
Dann lasst uns in die Tiefe gehen und darüber sprechen, wie es denn zu diesem Rückstand zur Pause kam, weil ich habe das Spiel nicht live gesehen und als ich dann den Zwischenstand gesehen habe, habe ich mir gedacht, was zur Hölle ist denn da passiert? Was war los in den ersten 30 Minuten?
Also ich glaube, die Magdeburger, so haben sie ja auch nach dem Spiel gewirkt, waren selbst erschrocken, was da in den ersten 30 Minuten passiert ist und auch überrascht, was da passiert ist. Offensiv haben sie gar nicht stattgefunden, viele freie Würfe vergeben, dann Andreas Wolf gescheitert, dann leichte Abspielfehler, technische Fehler und dadurch ist der THW dann auch ins Rollen gekommen, viele leichte Gegenschusstore erzielt und dann hat sich das immer weiter aufgebauscht und dann waren es 9 Tore, also zwischenzeitlich waren es glaube ich 8 Minuten, in der SM kein Tor erzielt hat und Bennett Wiegert hat dann innerhalb von 4 Minuten 2 Auszeiten genommen, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Aber es war gestern notwendig, auch wenn dann keine Besserung angetreten ist.
Hattest du denn schon in dieser ersten Phase, wo eben Bennett Wiegert diese 2 Auszeiten genommen hat, den Eindruck, er ist ein bisschen verzweifelt?
Ach, verzweifelt, weiß ich jetzt nicht so richtig, ob man das so nennen kann. Aber er hat natürlich schon gemerkt, dass bei seinem Team wenig bis gar nichts zusammenläuft. Und wenn man dann, muss man auch so ehrlich sein, in Kiel mal mit 9 Toren hinten liegt, dann kriegt das, glaube ich, keine Mannschaft der Welt mehr gedreht. Und dann haben sie wahrscheinlich schon zur Halbzeit gemerkt, dass gestern nichts mehr wird.
Ja, also wie gesagt, ich kann ja nur von meiner Seite aus sagen, wie ich das empfunden habe, weil ich es nicht live gesehen habe und dann sehe ich diesen Zwischenstand und denke mir, um Gottes Willen, was macht der SC Magdeburg da? Nur 11 Tore ist natürlich einerseits wenig und 20 Gegentore auch zur Pause. Jetzt wissen wir, dass Spiele mit Magdeburger Beteiligung immer sehr schnell sind und dass da viele Tore fallen, aber dass man sich dann so da präsentiert, das ist natürlich schon erstaunlich. Ich glaube aber, dass das natürlich auch oder vor allem tatsächlich zurückzuführen ist, aktuell zumindest, auf die Personalsituation. Wie würdest du das denn einordnen?
Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Manuel Zehner hat natürlich gefehlt. Er kam zum Ende der Hinrunde immer besser ins Spiel, hat vor allem offensiv sehr viel für das Spiel des SCM getan. Und wenn der dann natürlich wegbricht, dann fehlt dir auf jeden Fall offensiv da ein Element. Und das hat dann auf jeden Fall einen Ausschlag gegeben, aber auch die Chancenverwertung. Wenn ich bedenke, 2-3 Mal völlig frei vor Andreas Wolf gestanden und dann entweder am Keeper gescheitert, an der Latte. Das hätte dann zur Pause auch 15 Tore für den SCM sein können. Dann wären es zwar immer noch 5 Tore gewesen, aber das wäre dann schon deutlich ansehnlicher als -9 gewesen. Und dann wäre vielleicht noch was gegangen, weil zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der SCM ja auch einen kleinen Lauf. Aber diese Chancenverwertung dann in der ersten Halbzeit, die war dann einfach desaströs.
Hängende Köpfe dann bei den Magdeburgern oder einfach das Wissen, das nicht mehr drin war?
Ja, sie haben sich schon versucht, gegen die Niederlage zu stemmen, es irgendwie noch persönlich zu gestalten. Aber ja. Es war dann einfach zu merken, es wird nichts mehr, aber die hängenden Köpfe, die hat man dann erst nach dem Spiel gesehen. Also sie haben wirklich bis zum Schluss versucht, das Ergebnis irgendwie noch ansehnlich zu gestalten. Aber natürlich hat der THW dann vielleicht auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr 100% gegeben, sondern vielleicht schon ein bisschen was rausgenommen, weil auch die sind ja schon am Dienstag wieder in der European League gefordert. Ja, also sie haben versucht, alles noch zu bewegen, aber es sollte und konnte einfach gestern nicht mehr klappen.
Und wir sollten nicht vergessen, ich finde, dass zumindest, das ist meine persönliche Meinung, der THW Kiel nicht überragend gespielt hat. Die haben ein gutes Spiel gemacht, aber nicht überragend. Wenn wir uns da auch mal die Quoten anschauen, dann sehen wir beispielsweise, dass Erik Johansson nicht seinen allerbesten Tag hatte. Eine Quote von 44% bei 4 Treffern, also unter 50% seiner Würfe fanden überhaupt das Ziel. Dann war natürlich Domagoj Duvnjak nicht mit dabei. Wir wissen alle, was bei der Weltmeisterschaft mit ihm los war. Der war absolut nicht fit, hat sich da am Ende durchgequält, um dann für sein Heimatland in seinen letzten Spielen eben für Kroatien nochmal eine Medaille zu gewinnen. Also das fand ich dann schon relativ erstaunlich. Auch Elias Ellefsen Aschupagutu mit der gleichen Quote übrigens wie Erik Johansson, 4 von 9. Also es ist nicht so, dass die überragend gut waren. Oder hast du das anders empfunden?
Nee, also der THW hat vor allem die Fehler des SCM ausgenutzt, dadurch viele Gegenschüsse genutzt und dann im Angriff selber mussten sie gar nicht 100% Wurfquote haben, weil auch die Magdeburger Keeper gefühlt in der ersten Halbzeit keinen Ball gehalten haben. Wenn dann mal ein Ball in Richtung Tor ging, dann war er eigentlich auch drin. Und dann kann man sich auch den einen oder anderen Fehlwurf, der dann nicht aufs Tor kommt, dann nochmal erlauben an so einem Tag.
Lass uns das Ganze insgesamt auch einordnen. Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, wir sprechen am Sonntagvormittag miteinander, das heißt, die Nachmittagsspiele sind jetzt noch nicht absolviert. Das wird aber für den oberen Bereich der Tabelle vielleicht gar nicht so große Auswirkungen haben, denn der THW, der hat jetzt 8 Minuspunkte, genau, also hatten sie vorher auch schon, genau wie die Füchse Berlin und Hannover, wenn wir gerade miteinander plaudern. Und ja, was die Minuszähler angeht, Magdeburg jetzt bei 9 Minuspunkten, ist hinter Flensburg gerutscht, aber die haben halt auch 2 Spiele mehr absolviert. Was bedeutet das jetzt? Also ich muss sagen, das Ergebnis, auch in der Deutlichkeit, wie das Spiel gelaufen ist, ich glaube, das gibt dem THW Kiel erstmal, fangen wir mal bei den Kielern an, unglaublichen Aufschwung.
Das hat man gestern auch in der Halle gemerkt. Also der THW, der nimmt sich dieses Ergebnis jetzt nochmal zu Herzen und versucht jetzt doch nochmal oben anzugreifen. Und nach der Leistung von gestern haben sie auf jeden Fall auch jede Chance, da oben nochmal anzugreifen und dürfen sich freuen, dass man vielleicht doch noch am Ende die Meisterschaft holen könnte.
Oh, das würdest du tatsächlich sagen, dass das noch Richtung Meisterschaft gehen könnte?
Ja, also sieht zwar jetzt deutlich erstmal aus mit 4 Minuspunkten, aber man muss ja auch sagen, Melsung kommt nächste Woche nach Magdeburg. In der GTEC Arena halte ich nichts für ausgeschlossen, dass Magdeburg da dann auch gegen Melsung gewinnen könnte. Und dann sind es halt auch nur noch 2 Punkte für Kiel. Und ja, es kommt das direkte Duell irgendwann auch noch mit Melsung. Also warum sollte das mit einer guten Rückrunde denn nicht für den THW reichen? Aber genauso die anderen Mannschaften, die dahinter sind, dürfen sich dann auch noch die Hoffnung machen, weil das ist dieser eng, und jetzt schon irgendwie da kategorisch ausschließen aus dem Titelrennen, das halte ich noch für zu früh.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass Magdeburg am Sonntag gegen die MT Melsung spielt, und das ist jetzt aktuell nicht irgendeine Mannschaft. Die haben auch zum Start jetzt nach der Weltmeisterschaft herausragend gut gespielt gegen Frisch auf Göppingen, haben da absolut nichts anbrennen lassen und den Gegner komplett dominiert. Das heißt, die werden mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen nach Magdeburg kommen. Und in der aktuellen Konstellation, was die Personalien angeht, ja, du hast gesagt, in der GTEC Arena ist nichts unmöglich. Aber ich würde jetzt mal behaupten, Melsungen kommt da als Favorit nach Magdeburg. Und dass ich das mal so sage, das hätte ich nie gedacht. Aber ich finde, das ist so.
Das ist auf jeden Fall aktuell der Fall. So, wenn man sich das Hinspiel anguckt, auch da war Magdeburg gefühlt chancenlos. Auch im offensiven Bereich da am gegnerischen Keeper gescheitert. Und da muss man dann schon sagen, dass Melsung nächste Woche der Favorit sein wird. Aber wie gesagt, in der GTEC Arena, da hat Magdeburg schon mit den Fans im Rücken einiges möglich gemacht. Unter anderem dieses Jahr schon den FC Barcelona geschlagen, also in dieser Saison. Und warum soll es nicht gegen Melsung auch klappen? Und dann wäre man nur noch 3 Minuspunkte hinter Melsung. Dann wäre vielleicht doch noch was möglich. Sollte man aber verlieren, dann muss man auch ehrlich sein. Dann sollte die Titelverteidigung vorbei sein. Dann wäre das, denke ich, außer Reichweite.
Was glaubst du denn für den Fall der Fälle? Ich weiß, die Frage ist natürlich hypothetisch, aber für den Fall, dass Magdeburg dieses Spiel am Sonntag verliert, was wird das mit der Mannschaft und dem Verein machen für die nächsten Monate? Und ja, wie würde man das einordnen? Also ich glaube nicht, dass sie da panisch werden würden in Magdeburg. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil eben die Sachlage so ist, wie sie ist. Es fehlen ganz, ganz viele wichtige Spieler. Und ja, es gibt eben mal so Phasen, in denen das der Fall ist. Und in so einer engen Liga ist das dann teilweise auch fast unmöglich zu kompensieren.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass das Selbstverständnis der letzten Jahre dieses Jahr so ein bisschen fehlt. Es hakt immer wieder im Spiel des SCM. Und vielleicht kann man dann diese Phase einfach nutzen, dieses Loch, in dem sich das Team vielleicht gerade befindet, so ein bisschen wieder zu verlassen. Und man muss aber natürlich immer den Platz 2 im Blick behalten, denn natürlich ist der Anspruch des SCM nach den letzten Jahren schon, jetzt in die Champions League zu kommen. Ja, es ist eng, und wenn man Platz 1 nicht erreicht, dann wird auch Platz 2 irgendwann eng, und dann wäre es halt schon gut, diesen Platz zumindest zu erreichen, damit man nächstes Jahr wieder in der Champions League dabei ist.
Man hat zumindest mal den Vorteil, weiß ich jetzt nicht, dass man danach nur bei Frisch auf Göppingen spielt. Ist natürlich eine blöde Reise dann auch. Und wenn man überlegt, dass ja Champions League dazwischen noch gespielt wird, dann aber spielt man zu Hause gegen den VfL Potsdam Anfang März. Und dann muss man nach Eisenach und dann gegen Ende März, am 21. März, freitags genauer gesagt, am Freitagabend, also ein schönes Topspiel zu Hause gegen die Füchse Berlin. Ich glaube, spätestens dann wissen wir auf jeden Fall, wohin die Reise des SCM in dieser Saison noch geht. Vielleicht kannst du ein bisschen was noch sagen zu Trainer Bennett Wiegert, wie er nach dem Spiel da genau drauf reagiert hat, auf diese Niederlage, und was auch die Spieler gesagt haben, weil das würde mich schon noch interessieren.
Also Bennett Wiegert, man hat schon gemerkt, der war extrem frustriert, hatte das nicht in dieser Deutlichkeit sicherlich erwartet, aber er musste das dann eingestehen, dass an dem Tag die bessere Mannschaft gewonnen hat und dass das nicht seine Mannschaft war, die bessere Mannschaft war. und hat das halt auch schon auf diese Phase in der ersten Halbzeit reduziert, da wo sie 8 Minuten ohne Tor waren, wo sie relativ viele freie Würfe vergeben haben. Aber man merkt insgesamt, dass es auch bei ihnen im Kopf, glaube ich, so ein bisschen rattert, was er machen kann, um diesen Negativlauf, der sich ja eigentlich durch die ganze Saison zieht, auch wenn sie jetzt trotzdem noch da oben in relativ guter Position stehen, durchzieht, weil man muss ja auch sagen, ja, Champions League laufen sie ja auch ihren Ansprüchen so hinterher, kämpfen darum, überhaupt in die K.O.-Phase zu kommen. Im Pokal sind sie raus. Natürlich ist die Personaldecke da immer ein Thema, aber man kann nicht alles mit der Personallage argumentieren und das macht die Mannschaft auch nicht. Also sie sagt immer wieder, sie haben einen breiten Kader, sie haben 18 Spieler auf Top-Niveau und die müssen das dann entsprechend dann auch mal kompensieren, wenn ein, zwei Leute fehlen.
Übrigens, weil du gerade angesprochen hast, dass der THW Kiel jetzt wieder in der European League ran muss, die müssen am Dienstag ran bei der MT Melsung. Und das wird sehr interessant, denn zwischen diesen beiden Mannschaften geht es darum, also würde ich jetzt mal behaupten, wer landet auf Platz 1 in der Gruppe am Ende. Vojvodina und der FC Porto gehen mit jeweils 0 Zählern in diese zweite Gruppenphase und die MT und der THW jeweils mit der Maximalpunktzahl von 4. Und ich gucke gerade mal, die Überkreuzgruppe ist die mit der SG Flensburg-Handewitt und dem VfL Gummersbach. Nee, ich glaube 1-3, so ist es korrekt. Und 2-4, also Montpellier, GOG, der HC Greens Luzern und Granollers. Das sind die Mannschaften, auf die man dann treffen könnte aus Sicht von Melsung und von Kiel. Eine Frage habe ich noch an dich und die betrifft den SC Magdeburg. Nee, anders. Eine Frage, die den SC Magdeburg betrifft, habe ich noch an dich. Und zwar gibt es das Gerücht, dass Sergei Hernandez den Verein im Sommer 2026 in Richtung Barcelona verlassen könnte. Kannst du uns was dazu sagen?
Bestätigt ist das natürlich noch nicht. Das Gerücht ist natürlich schon länger publik, vor allem nach der starken Leistung von Sergei gegen Barcelona. Als dann Barcelona in Magdeburg verloren hatte, kam das auf. Wenn man sieht, dass der Vertrag von Sergei nur um 1 Jahr verlängert wurde, was ja eigentlich beim SCM nicht gang und gäbe ist, da werden ja immer langfristig Verträge, teilweise ja schon bis 2029 geschlossen, kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Gerücht mehr als nur ein Gerücht ist und Sergei dann im kommenden Sommer wieder in seine spanische Heimat wechseln wird.
Davon gehe ich zumindest auch aus, das sagen meine Quellen und ich würde mal behaupten, dass das so kommt. Und dann, wie gesagt, die eine Frage, die ich noch habe und das interessiert mich dann schon, weil wir das zuletzt auch während der Weltmeisterschaft hier häufig zum Thema gemacht haben. Wie hast du das Turnier aus der Ferne wahrgenommen und ja, wie siehst du die Gesamtkonstellation im Handball, wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir das Gefühl haben, also mit den ganzen Experten, auch mit denen, die nah dran sind, mit denen ich gesprochen habe in Herning und auch in Oslo, dass sie das Gefühl haben, dass unsere Sportart ein bisschen aufpassen muss, wohin sie sich entwickelt.
Dem kann ich durchaus zustimmen, weil man muss natürlich sagen, dass die Stimmung sehr getrübt war, dadurch, dass es in 3 Ländern war, sehr auseinandergezogen war und dann natürlich mit Schweden, Norwegen 2 Länder ausgeschieden sind in der Hauptrunde, die vielleicht vor allem in Oslo nochmal hätten für Stimmung sorgen können. Dadurch waren es eigentlich dann am Ende nur die Dänen, die in Oslo so richtig für Stimmung gesorgt haben. Und was die sportliche Komponente natürlich angeht, wenn Dänemark dadurch das Turnier so durchmarschiert und da wenig Gegenwehr bekommt, dann ist natürlich die Spannung auch relativ überschaubar. Und da muss der Handball wirklich aufpassen, dass er nicht von der Bildfläche weltweit verschwindet. Wobei man ja sagen muss, Handball bisher auch eher europäisch geprägt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sich so schnell etwas daran ändern wird. Das liegt ja auch an den Entscheidungsträgern und auch an den Entscheidungen, die sie dann treffen und wie mutig diese Entscheidungen sind. Hast du denn das ein oder andere Mal überlegt, gucke ich jetzt das Spiel heute überhaupt? Also jetzt mal von den Deutschen abgesehen, weil da bin ich mir relativ sicher, dass du das immer geguckt hast. Aber bei anderen Spielen, weil es eben teilweise so eintönig vielleicht war?
Da muss ich ehrlich sein, also die deutschen Spieler haben natürlich viel geschaut und dann auch die Halbfinalspiele und das Endspiel der Dänen. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viele Spiele geschaut, weil natürlich nach viel intensiver Handballzeit beim SC Magdeburg dann auch mal ich die Gunst der Stunde genutzt habe, vielleicht nicht jeden Tag mir 2 Handballspiele anzuschauen und habe mich da dann sehr auf die deutsche Mannschaft konzentriert und dann natürlich die entscheidenden Spiele ab dem Halbfinale, die hat man denn schon geschaut.
Tja, also es überzeugt mich irgendwie alles nicht, was ich in letzter Zeit so höre rund um unsere Lieblingssportart. Naja, mal gucken, wie das noch wird. Lukas, herzlichen Dank für deine Einschätzung und das soll es gewesen sein zum Topspiel Kiel gegen Magdeburg. Kurze Pause, wir sind sofort zurück. Interview der Woche Zeit in Episode 401 und vorab direkt nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Folgt uns vor allem dort, also bei Instagram, da gibt es immer mal ein bisschen mehr. Es gibt Umfragen, es gibt das eine oder andere Video in der Story und es gibt auch den Hinweis auf die Plattform, wo ihr Kreisab unterstützen könnt. Wenn ihr also sagt, das ist ein tolles Format, ja, das finde ich super, dann schaut doch mal rein in unsere Show Notes. Dort gibt es Informationen bzw. den passenden Link zu PayPal und ihr könnt auch vorbeischauen bei patreon.com/kreisab. Jetzt aber kümmern wir uns, ja, das kann man durchaus so sagen, glaube ich zumindest, um die Zukunft und zwar um die Zukunft des Handballs in einer deutschen Großstadt. Denn in den Großstädten ist das mit dem Handball so eine Sache. Ja, die Füchse Berlin sind relativ erfolgreich, aber wenn wir mal die vier größten deutschen Städte nennen, was ist denn eigentlich mit Handball in München? Haben wir hier bei Kreisab auch schon mal drüber gesprochen. Tut sich relativ schwer. Hamburg und der Handball, da haben wir immer mal wieder Geldsorgen und so richtig startet der HSV auch irgendwie nicht durch nach der Insolvenz. Es ist und bleibt ein Problemkind. Und in Köln, wie sieht's eigentlich da aus? Ja, da sind wir immer zu den Turnieren. Ja, da sind wir zum Champions League Final Four seit 2010 und seit kurzem auch zum Final Four im DHB-Pokal. Aber was ist eigentlich dahinter los? Gibt es da überhaupt Handball? Wird viel Handball gespielt in Köln? Diese Frage kann uns jemand beantworten, der in einem Projekt mit dabei ist, das sich um eben die Zukunft des Handballs in dieser Stadt in Köln kümmern soll. Er heißt Eike Weinberg und hat zu tun mit der JSG Köln. Schönen guten Tag, Eike. Hallo.
Hallo.
Habe ich das einigermaßen richtig auf den Punkt gebracht? Du möchtest mit dabei helfen, dass die Handballzukunft in Köln rosig ist.
Ja, genau richtig. Wir versuchen quasi an der Basis des Ganzen mit der Jugend zu starten und das Ganze so ein bisschen mit einem Leistungsgedanken zu versehen und dann mal schauen, wo es hinführt.
Wir müssen natürlich ein bisschen ausholen. Wie ist es überhaupt jetzt zu unserem Gespräch gekommen? Welche Rolle hast du auch in diesem Projekt? Da werden wir nach und nach drauf eingehen. Sebastian Bahr ist ein sehr treuer Hörer und auch jemand, der mich ab und an mal mit Fotos versorgt. Vielen Dank übrigens dafür. Der hat mir irgendwann geschrieben. Ich glaube, da war ich bei der Frauen-Europameisterschaft in Österreich unterwegs. Ist also schon ein bisschen was her. Hat er gesagt, hast du eigentlich dieses Video gesehen? Das hatte ich tatsächlich gesehen. Und ihr habt ein sehr schönes Video erstellt mit dem Originalkommentar, glaube ich, von Florian Nass von der Weltmeisterschaft 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Heiner Brandt war da zu sehen, also relativ groß. Und dann wird in diesem Video erklärt, dass mehrere Vereine beteiligt sind an eurem Projekt bei der JSG Köln, und zwar der Longaricher SC. Der spielt seit vielen, vielen Jahren tatsächlich in der dritten Liga bei den Männern, mal so, aber sehr etabliert. Dann der MTV Köln und, als der ganz, ganz große Name, der erste FC Köln. Also, wie ist das Ganze zustande gekommen, dass diese drei Clubs gesagt haben, wir machen jetzt ein Projekt für die Jugend?
Eigentlich war es immer so, oder in Köln ist es so, ich weiß nicht, ob du die Gegebenheit hier in der Stadt kennst, wir haben ja so einzelne Fädel, also sprich Viertel oder Bezirke in anderen Städten auch genannt. Und hier hat bisher jedes Fädel für sich selber den Handball organisiert. Und dabei ist es halt immer so gewesen, dass sehr, sehr talentierte Jungs in Köln ausgebildet worden sind, aber es hat niemals gereicht, um eine wirkliche, ja, leistungsorientierte Mannschaft zu stellen. Also sprich, so viele Jungs zusammenzukriegen aufgrund der Größe der Stadt, dass man sagen konnte, okay, mit diesen Jungs können wir vielleicht auch mal um die C-Jugend-Regionalliga spielen oder halt in der B- oder A-Jugend um die Bundesliga-Qualifikation. Und das war der Grund, warum wir dann gesagt haben, wir müssen das bündeln, wir müssen die Kräfte bündeln, damit wir aus den einzelnen Vereinen, die du eben genannt hast, dann die besten Jungs zusammenkriegen, um dann konkurrenzfähig beziehungsweise dann vielleicht auch höhere Ziele angreifen zu können.
Jetzt ist es so, du hast es ja gerade auch angesprochen, in den einzelnen Vierteln, also in den einzelnen Stadtteilen von Köln, da gibt's immer Handball, mal hier, mal da. Ja, also Köln ist auch relativ weitläufig als Stadt, mal abgesehen von der Einwohnerzahl. Da braucht man, wenn man von der einen Seite des Rheins zur anderen möchte, beispielsweise bis nach Müngersdorf und dann auf die andere Seite beispielsweise nach Deutz. Also das braucht alles ein bisschen Zeit. Deswegen generell kann ich nachvollziehen, dass das schwierig war all die Jahre. Also das ist ja keine Sache, die von gestern ist, sondern das ist eigentlich schon immer so gewesen, muss man sagen.
Ganz genau, richtig. Also das war schon immer so und die einzelnen Vereine unter anderem unsere drei Stammvereine, aber auch noch viele weitere leisten wirklich eine enorm gute Jugendarbeit. Aber für Höheres hat es halt bisher noch nicht gereicht. Und dafür haben wir dann die JSG Handball Köln ins Leben gerufen, um dann den besten Talenten, aber auch den breiten Sportlern Handball eine Heimat zu geben, um nicht aus dieser Stadt rausgehen zu müssen. Wir haben ja hier im Umland namhafte Konkurrenz mit dem VfL Gummersbach, Bayer Dormagen oder auch dem BHC, dass die nicht hier raus müssen, sondern dass die quasi den leistungsorientierten Handball auch in ihrer eigenen Stadt ausüben können und auf höchstem Niveau trainieren und spielen können.
Wann kam es denn zu dieser Idee? Und wenn du sagst, drei Vereine wurden sozusagen vereint, kennt ihr euch dann untereinander so gut? Ist das auch ja so klassisch in der Großstadt, dass die Handballblase gut vernetzt ist?
Ja, genau. Also man kennt sich hier wirklich sehr gut. Die Wege sind, auch wenn natürlich ein bisschen weiter in einer großen Stadt, aber durch verschiedene Mittel steht man ständig im Austausch. Und es kam dazu 2022, als man einen sehr, sehr starken Jahrgang im C-Jugendbereich hatte beim Longericher SC. Und der dann einzeln bestückt worden ist mit weiteren Spielern von den anderen Stammvereinen. Und das war so der Test, also ein Jahr quasi mit der C-Jugend mal zu starten. Ein Testlauf. Ich glaube, das war damals auch noch die D-Jugend. Und ja, das hat man dann ausgerollt auf die B- und A-Jugend. Und dadurch ist das so ein bisschen dann ins Leben gerufen worden. Und auch von allen Vereinen wird das stark unterstützt. Alle arbeiten zusammen. Alle Vereinsvorsitzenden im Bereich Handball sind auch im Präsidium vertreten und dadurch auch immer sehr, sehr nah an allen Entscheidungen beteiligt.
Jetzt muss ich natürlich erstmal wissen oder auch alle, die draußen zuhören, welche Rolle hast du eigentlich in diesem Projekt?
Ja, ich bin eingestiegen in das Projekt als Trainer der A-Jugend damals und dann quasi ist unser ehemaliges Vorstandsmitglied dann ausgeschieden und dann habe ich diesen Posten übernommen und bin jetzt als Vorstand für den Bereich Organisation, Vermarktung, Sponsoren und auch dann in Teilen das Sportliche auch dann zuständig.
Wenn ich das jetzt so höre, dann hört sich das so an, Eike, als würdest du für nichts anderes Zeit haben. Also ist das dein Hauptjob?
Nein. Wir haben zwei hauptamtliche Trainer inzwischen. Also auch das zeigt eigentlich, dass wir ganz gut wachsen. Aber ich mache das Ganze neben meinem Beruf in meiner freien Zeit. Und ja, es ist aber ein Herzensprojekt geworden. Wir haben ein sehr, sehr cooles Team zusammen, die sich darum kümmern. Also wir verstehen uns auch außerhalb der Halle sehr gut, machen auch viel privat. Und das ist tatsächlich inzwischen so, dass wir uns das so ein bisschen als Aufgabe genommen haben. Ist viel Zeit, wie du schon richtig sagst, aber die Erfolge zeigen uns eigentlich, dass es sich auch lohnt.
Du hast zu Beginn unseres Gespräches gesagt, dass Köln eigentlich genug talentierte Handballer bietet. Also ich meine, bei einer Millionenstadt wäre alles andere ja auch ein Wunder. Also diese Sportart ist ja in NRW generell relativ präsent, auch immer noch im Jugendbereich. Kann es deiner Meinung nach vielleicht sogar ein Vorteil sein, auch wenn es jahrelang eventuell ein Nachteil war, dass man ja innerhalb der Stadt auch Distanzen hatte, dass man eben nicht, ich sag mal, ein Dorfverein ist, wo man ins nächste Dorf muss, um die Talente zu holen, sondern dass man eben in einer Stadt vereint ist, mehr oder weniger?
Absolut, also ganz genau. Ich glaube, wir haben in Köln um die 36.000 Grundschüler und alleine das ist ja ein Riesenpotenzial, was man heben kann, was wir auch aktiv versuchen. Also wir besuchen schon um die 10 Grundschulen und Kindergärten, um dort so Ballgewöhnungs- und Handball-AGs anzubieten. Und aus diesem Potenzial heraus kann man natürlich enorm viel Qualität holen. Ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, aber ich glaube, Färöer Inseln oder Island, die haben bei weitem weniger Einwohner als Köln. Und die schaffen es ja auch Jahr für Jahr eigentlich internationale Topspieler herauszubringen. Also sollte das in einer Stadt wie Köln auch möglich sein. Und das ist auch so ein bisschen unser Ziel, diese Potenziale, die wir hier wirklich vor Ort haben, zu nutzen und gar nicht aus den umliegenden Vereinen oder irgendwo weit her uns Talente reinzuholen, sondern wirklich die Jungs, die wir hier in dieser Stadt haben, auszubilden, weiterzuentwickeln, voranzubringen, menschlich als auch sportlich. Und dass die hier in ihrer Stadt dann diesen Traum leben können.
Die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, wie entwickelt sich das Projekt bislang? Und es kann sich ja auf unterschiedlichen Ebenen entwickeln. Lass uns mal über diese Grundschulthematik sprechen. Wenn du gesagt hast, ihr habt zwei hauptamtliche Trainer, gehe ich mal schwer davon aus, dass die auch in die Grundschulen gehen. Was erleben die dort und welche Resonanz gibt es?
die erleben wirklich unterschiedliche Entwicklungsstufen in dem Alter. Also es gibt schon wirklich viele, viele Kinder, die sehr interessiert sind überhaupt an dem Thema Sport, viele aber auch nicht. Das heißt also, dort sind die mehr Pädagoge, natürlich als Trainer. Die versuchen dort einfach Spaß am Sport zu vermitteln, den Kindern und Heranwachsenden so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich auch zu bewegen und auch zu lernen, was man alles Schönes machen kann mit dem eigenen sportlichen Fähigkeiten. Dass die Kinder sich dann natürlich nicht am Ende alle für Handball entscheiden, ist auch klar. Aber wenn die sich dann schlussendlich vielleicht dafür entscheiden, zum Basketball zu gehen oder zum Fußball, Tennis, was auch immer, dann haben wir auch unseren Job getan, weil dann sind die Kinder einfach in dem Kölner Vereinsleben integriert. Und wenn dann darüber hinaus natürlich so ein paar Kinder sich für den Handball entscheiden, die wiederum einen neuen Pool bilden, an dem wir uns dann später vielleicht erfreuen können, weil das ist ganz, ganz wichtig. Der Kinderhandball, der darf einfach nicht vernachlässigt werden. Und dann haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht.
Du hast jetzt gerade andere Sportarten schon angesprochen. Glaubst du, wir müssen uns generell im Handball mehr davon lösen, dass die Kinder, die Sport machen, unbedingt Handballer werden müssen?
Also total. Davon bin ich total überzeugt. Natürlich ist es schön, aber wir haben einen anderen Auftrag. Also wir haben eine Verantwortung, die geht darüber hinaus, die Kinder einfach ins Bewegen zu bringen und sich vielleicht einfach einer Sportart anzunehmen, in einem Vereinsleben groß zu werden, sich dort zu sozialisieren. Und das ist auch unser Auftrag, den wir dort auch annehmen. Also in dem Alter kann man eh noch nicht viel von Handball sprechen, der dann dort ausgeübt wird. Aber die Kinder, die gewinnen einfach Spaß, die knüpfen soziale Kontakte und das ist halt wirklich das, womit der Handball dann ja auch schlussendlich dienen kann, ob sie dann nun zum Handball gehen oder nicht, aber das ist eigentlich nicht erstrangig für uns.
Und vor allem, sie bewegen sich und du hast natürlich einen entscheidenden Punkt angesprochen, sie knüpfen soziale Kontakte und ich glaube, das ist generell unsere Aufgabe, die wir unbedingt intensiv verfolgen müssen, auch weiterhin, das ist, dass die Kinder erstens sich bewegen, habe ich gerade schon ganz, ganz kurz angesprochen, und vor allem, dass sie eben soziale Kontakte knüpfen, dass sie in der Lage sind, auch in der Gruppe zu agieren und ja, dass sie nicht alleine sind, dass sie keine Außenseiter werden. Ich glaube, der Handball ist dafür ein positives Beispiel, wie das funktionieren kann. Ich würde gerne von dir wissen, weil das ja auch ein Thema ist. Ich weiß nicht, wie das in Köln aussieht. In Köln gibt es auch etliche Menschen mit Migrationshintergrund. Im Handball haben wir die aber kaum, wenn wir auch auf die kleinen Vereine schauen, die in den Dörfern unterwegs sind. Da gibt es relativ wenige Kinder oder Jugendliche mit Migrationshintergrund, die Handball spielen. Wie ist das bei euch? Wie nehmt ihr das in einer Metropole wie Köln wahr?
Ja, ähnlich eigentlich. Das kann man von einem kleinen Dorfverein in Anführungsstrichen auch auf die Großstadt beziehen. Natürlich haben wir hier wirklich deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, also wir bieten auch zum Beispiel Feriencamps an, die kostenfrei sind in Brennpunktbezirken, um genau dort vielleicht auch einfach mit dem ähnlichen Auftrag, ja, auch dort in diesen Feriencamps, die für die Kinder aus den Brennpunktbezirken nichts kosten. Auch dort geht es eher um das Thema Bewegung und einfach soziale Kontakte zu knüpfen. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass es im Handball vielleicht nicht so weit verbreitet ist, dass diese Sportart an sich leider nicht ganz so niederschwellig ist. Ja, also man braucht immer eine offene Sporthalle, die man jederzeit eigentlich betreten kann. Also die Kinder können nicht einfach rausgehen auf die Straße oder die wenigsten machen es und dann einfach auf der Straße mal eben Handball spielen. Und da wäre es vielleicht auch ein Konzept seitens der Stadt, darüber nachzudenken. Ich weiß, das ist sehr utopisch und unrealistisch, aber so eine Politik der offenen Sporthalle, dass die Kinder einfach selber reingehen und gucken, welche Sportart gefällt ihnen. Basketballkörbe stehen überall in der Stadt, aber Handballtore findet man nirgendwo. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, für diese Kinder auch schwer, in Berührung mit dieser Sportart zu kommen.
Was können wir denn tun, deiner Meinung nach? Du hast jetzt gerade gesagt, die Politik ist da ja auch ein bisschen gefordert. Die Städte, die Länder, der Bund, DHB-Präsident Andreas Michelmann hat ja zuletzt auch gesagt, wir müssen die Sporthallen öffnen. Was müssen wir vielleicht tun? Müssen wir noch aktiver von unserer Seite aus auf diejenigen zugehen, die das am Ende dann entscheiden? In Deutschland ist das ein großes Thema. Dann sagt der Hausmeister am Ende, nee, ich kann die alle jetzt hier nicht aufmachen, das geht nicht. Und draußen stehen 15 Kinder, die gerne irgendwie, selbst wenn sie da auf Körbe werfen, also Basketball spielen, kann uns das ja nur recht sein, aber die vielleicht auch gerne auf ein Handballtor werfen würden. Was können wir deiner Meinung nach da tun? Also ich glaube, vielleicht müssen wir auch noch mehr in die Kommunikation gehen. Vielleicht müssen diejenigen, die dann Ja oder Nein sagen, ein bisschen offener werden. Was können wir da machen?
Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, die Sportstätten, die öffentlichen, so zu gestalten, dass man auch mehrere Sportarten dort spielen kann. Ja, oder natürlich dann auch das, was wir jetzt gerade machen, genau so Camps anzubieten in den Ferien, wo die Kinder vielleicht auch nach Beschäftigung suchen, um auch dann vielleicht allen Kindern und Jugendlichen diese Sportart einfach näher zu bringen. Ebenso wie in Schulen, vielleicht auch einfach schon in weiterführenden Schulen mal zu gehen. Ich glaube, dass das Thema Handball auch vom Schulplan generell genommen worden ist. Das tut der Sportart natürlich auch nicht gut. Früher war es so bei mir noch, da war Handball ein wesentlicher Teil des Sportunterrichtes. Auch dort darüber, auch wenn der Lehrer vielleicht oder die Lehrerin keinen direkten Bezug zum Handball hat, aber auch darüber wurde diese Sportart dann ein bisschen näher gebracht und wo viele sich wahrscheinlich auch dafür entschieden haben und Spaß daran gefunden haben. Ich glaube, wenn jeder kleinste Verein sich natürlich offen gegenüberstellt und sagt, bei uns ist jeder und jede Sportlerin willkommen, wovon ich einfach im Sport ausgehe, dann müssen wir sie einfach irgendwie abholen, die Kinder und Jugendlichen, dass die zu Spielen kommen, sich das mal anschauen, Helden finden, ja, so Vorbilder entwickeln und dann gibt es ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, die wir, glaube ich, für diese Sportart noch gewinnen können.
Da bin ich ganz fest von überzeugt. Also die Sportart ist ja, die ist ja toll. Also die bietet ganz viele Facetten und wie gesagt, sie ist sehr sozial, sie verbindet. Fair Play steht auch relativ weit vorne im Handball. Also da gibt es kaum negative Aspekte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man kann sich verletzen, aber das kann man in vielen anderen Sportarten auch. Also Handball ist wirklich eine großartige Sportart. Du hast jetzt mehrfach erzählt, dass ihr Camps anbietet und teilweise auch in den Brennpunktbereichen, in den Ferien dann beispielsweise kostenlos. Wie finanziert ihr das eigentlich?
Wir sind natürlich immer abhängig von der Wirtschaft, so wie auch jeder andere Verein. Das heißt, wir sind immer stetig auf der Suche nach Partnern. Für diese Camps haben wir tatsächlich einen tollen Partner gefunden, der uns das teils refinanziert. Ohne diese Möglichkeit könnten wir das auch so nicht stemmen, weil diese Camps bieten wir mit Essen, Trinken an, warmer Mahlzeit, mit gut ausgebildeten Trainern und genau, darüber steuern wir natürlich einen Teil. Ansonsten haben wir einen Förderverein gegründet, auf den die ganze Organisation der JSG Handball Köln auch beruht. Und genau, mit diesem Förderverein versuchen wir dann den Spielbetrieb, diese Camps, die internationalen Turniere, das dann zu refinanzieren.
Da muss ich aber sagen, Eike, Hut ab, dass ihr da in der Lage seid, Sponsoren zu finden, die dann Kindern, die nicht die finanzielle Möglichkeit haben, da an so Camps teilzunehmen, auch Essen zu bekommen, das ist nicht selbstverständlich. Also Chapeau, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, das ist enorm wichtig. Ich kann mich da nur wiederholen, ich kann es auch nur nochmal betonen, weil ich es eben als so wichtig empfinde. Es ist schön, wenn wir dann in der B- und A-Jugend tolle Sportler haben, die leistungsorientiert denken, aber ich finde es halt ganz wichtig, auch ja, relativ jung anzufangen. Ihr geht eben in die Grundschulen und ihr geht auch in die Brennpunkte und das ist äußerst bemerkenswert. Was sind denn die größten Hindernisse? Lass uns mal weggehen vom Thema Geld und den Hallen. Was sind denn sonst die größten Hindernisse, die ihr vielleicht habt? Die Leute davon insgesamt zu überzeugen, weil die Konkurrenz der Sportarten, die es mittlerweile gibt, auch größer geworden ist als vielleicht vor 20 Jahren. Denn man muss sich ja nur mal vorstellen, allein die Trendsportarten, die Fun-Sportarten, also da hat vor 20 Jahren ja niemand dran gedacht.
Das stimmt, ja. Ja, die größten Hindernisse, du hast es eben schon leicht angeklungen, aber ist tatsächlich für uns das Nadelöhr des Ganzen, ist tatsächlich die Hallensituation in Köln. Also auch wenn das wahrscheinlich in vielen Städten ist, aber wir haben wirklich massive Probleme, Trainingszeiten für unsere Kinder und Jugendlichen zu finden, dass wir zum Teil schon Aufnahmestopp haben bei den einzelnen Vereinen. Also die können keine Kinder mehr aufnehmen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn wir Kinder rekrutieren, die Spaß bekommen an der Sportart und wir sind komplett voll überlastet, weil wir nicht die richtigen Hallenkapazitäten haben oder uns fehlen auch zum Teil Übungsleiter, Übungsleiterinnen, die das mit Herzblut ausführen möchten, dann ist die ganze Arbeit natürlich für die Katz, weil dann können wir noch so viel für diese Sportart werben oder in die Schulen und Kindergärten gehen, dann können wir die leider nicht alle abholen und in die Vereine bringen. Ansonsten sind die größten Hindernisse in einer Stadt wie Köln selbstverständlich, hier herrscht viel Fußball. Ja, das ist auch vollkommen richtig so, auch zu Recht. Dabei ist es ein bisschen schwieriger als Handballsportart, dort einen Platz zu finden, weil Handball einfach in dieser Stadt nicht ganz so viel Tradition hatte in den letzten Jahren. Auch wenn wir hier Ausrichter der größten Turniere sind. Aber wir arbeiten daran, wir stehen auch im Austausch mit der Wirtschaft und mit der Stadt, soweit es uns möglich ist, um das voranzubringen. Ansonsten, wir arbeiten einfach weiter und versuchen, unseren Platz dann in dieser Stadt zu finden.
Jetzt darf ich aber keinem verraten, dass du heute noch beim Fußball warst, ne?
Doch, darfst du. Was ich ja auch voll, wozu ich auch total stehe. Der FC gehört zu dieser Stadt und das ist auch total, total richtig so. Mit FC haben wir ja auch einen tollen Stammverein bei uns, die auch eine super Arbeit in ihrem Verein machen, was den Handball betrifft. Richtig viele engagierte Trainerinnen und Trainer. Eine Damenmannschaft, die dritte Liga spielt. Auch das wird oft nicht wahrgenommen in dieser Stadt, aber auch das ist der Fall. Und deswegen, also ist das total richtig. Und diese Stadt hat genug Platz für mehrere Sportarten, neben Fußball und Eishockey. Ja, man muss es halt nur anpacken und man muss sich halt so ein bisschen seinen Platz suchen. Und man braucht natürlich Unterstützung seitens der Stadt, was die Hallensituation betrifft. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
Als ihr diese JSG Köln gegründet habt, habt ihr überlegt, ob es vielleicht auch eine Alternative ist, noch mehr mit dieser Marke 1. FC Köln zu spielen, die in ganz Deutschland, glaube ich, auch wenn man sich manchmal lustig macht und sagt, es ist ein Karnevalsverein und dann sind sie mal in der ersten Liga und dann spielen sie europäisch und dann steigen sie irgendwann wieder ab, die sehr beliebt ist, die eher ja positiv besetzt ist. Habt ihr darüber nachgedacht zu sagen, wir spielen mehr mit der Marke 1. FC Köln, weil die nimmt ja jeder sofort wahr?
Nee, ehrlich gesagt nein. Ja, also jeder nimmt die Marke total wahr, aber wirklich schlicht für den Fußballbereich. Der 1. FC Köln hat zum Beispiel auch noch eine Tischtennisabteilung, wovon die wenigsten auch wissen. Und ja, du hast auch recht in der Annahme, dass es ein Karnevalsverein ist, aber das sind wir auch. Also ne, das gehört zur Stadt, das gehört zu uns. Das wollen wir auch gar nicht. Oder genau mit diesen Punkten wollen wir uns auch mit dieser Stadt natürlich identifizieren. Das ist super wichtig. Wir haben aber alle drei Stammvereine gleichermaßen im Boot. Und sowohl der 1. FC Köln als auch der Longerich SC als der höchstspielendste Herrenverein, aber auch der MTV Köln leisten genau den gleichen Beitrag. Deswegen wollten wir uns als Jugendspielgemeinschaft, so wie wir uns dann auch schlussendlich gegründet haben, ganz speziell mit Unterstützung aller drei Vereine so positionieren, dass wir vielleicht als JSG eine eigene Marke finden, die inzwischen auch, Gott sei Dank, über die Stadtgrenzen hinaus schon für ein bisschen Furore gesorgt hat. Und genau das war auch unser Antrieb, dass wir gar nicht, ich sag mal, den 1. FC Köln vorne ranspannen und sagen, hey, ja, dann öffnet uns bitte Türen und Toren, weil hier kommt der große FC. Das war ganz bewusst nicht so gewählt.
Und scheint ja auch zu funktionieren. Ich habe vorhin gesagt, lass uns auf die Entwicklung schauen. Und jetzt müssen wir auch über die sportliche Entwicklung sprechen, weil du vorhin gesagt hast, dass es natürlich für euch durchaus interessant ist oder der Gedanke war, vielleicht mal um eine A- oder B-Jugend-Bundesliga-Qualifikation zu spielen. Auf welchem Weg befindet ihr euch denn da?
Wir haben sind das im letzten Jahr angegangen. Für uns sehr erfreulich, deutlich schneller als eigentlich gedacht. In der A-Jugend waren wir noch, ja, muss man einfach ganz klar sagen, waren wir chancenlos, hatten keinerlei Möglichkeit, auch da reinzurutschen. Das ist natürlich auch sehr schwer, weil die Plätze dort alle belegt sind. Ich glaube, im Jahr gibt es nur 3 oder 4 Plätze, um die man dann kämpfen kann, mit sehr, sehr vielen weiteren Leistungszentren in Deutschland. In der B-Jugend war die Chance deutlich größer. Das Turnier haben wir auch selber ausgerichtet in Köln. Das war auch eine super Erfahrung. Haben es dann aber schlussendlich am Ende leider knapp nicht geschafft. Aber beides gehen wir im nächsten oder in diesem Jahr, also sprich in der neuen Qualifikationsrunde, wieder an und werden es Jahr für Jahr versuchen. Und irgendwann rutschen wir durch.
Ja, was heißt, rutscht ihr durch? Dann seid ihr wahrscheinlich gut genug, um euch zu qualifizieren. Was ist denn da die Perspektive? Also wie viel Zeit habt ihr euch selber gegeben? Wie viel Geduld habt ihr auch, dass ihr sagt, vielleicht braucht es 3, 4, 5 Jahre, weil diesen langen Atem, den muss man dann auch erstmal haben.
Total. Aber wir haben das Ganze, also es nennt sich immer noch Projekt JSG Handball Köln. Ich glaube, wir sind über den Projektstatus hinaus. Wir haben da ganz klar gesagt, wir arbeiten langfristig, wollen dieses Thema Jugendhandball in Köln professionalisieren und von daher gibt es da natürlich Wünsche. Wir würden gerne in den nächsten 3 Jahren mit einer Mannschaft im Bundesliga-Bereich spielen, aber es gibt überhaupt nicht die Notwendigkeit. Viel, viel wichtiger ist, dass wir kurzfristig gesehen wirklich den Kinderhandball so weit aufstellen, dass wir Jahr für Jahr aus diesem Pool auch wieder Kinder gewinnen, die um die besten Plätze in Deutschland kämpfen können. Weil es bringt uns jetzt nichts, wenn wir eine Bomben-B-Jugend haben. Und in 2 Jahren haben wir einen Jahrgang, der vielleicht nur Oberliga spielt, in Anführungsstrichen nur Oberliga. Das heißt also, wir planen langfristig, wir planen nachhaltig, wir wollen das auf gesunde Beine aufstellen. Und wann wir das dann schaffen, ja, das ist uns in erster Linie gar nicht so wichtig, weil ich glaube, das kommt automatisch, wenn wir weiter gute Arbeit leisten.
Wie überzeugt bist du denn oder bist du das generell oder ist das überhaupt euer Interesse, dass ihr vielleicht irgendwann mal eine Mannschaft stellen könnt mit Kölner Spielern, die, sag ich mal, in der zweiten Bundesliga unterwegs ist? Jetzt seid ihr eine Jugendspielgemeinschaft, also JSG. Ich meine, der Name sagt das ja schon. Aber kann die JSG Köln irgendwann mal vielleicht in der zweiten Männer-Bundesliga spielen oder in der zweiten Frauen-Bundesliga? Ist das realistisch? Ist das überhaupt das, was ihr wollt? Oder geht es euch wirklich primär darum, die Jugendlichen auszubilden?
Also in allererster Linie geht es zum jetzigen Zeitpunkt uns darum, die Jugendlichen auszubilden. Unser Wunschdenken ist natürlich, dass die Jugendlichen dann, wenn sie die Jugend verlassen, weiterhin in Köln so hoch, wie es irgendwie geht, Handball spielen können. Und da wäre natürlich oder liegt es nahe, dass vielleicht mit einem Verein aus Köln, ob es jetzt dann dritte Liga ist, zweite Liga oder vielleicht irgendwann erste Liga, das wäre natürlich der absolute Traum und auch so, wie wir uns das eigentlich immer wünschen würden, dass die Kölner Jungs und Kölner Mädchen in Köln ausgebildet werden und in Köln dann auch Profi-Handball spielen können. Dazu gibt es aber noch einige Hürden zu überwinden und dann müsste man auch vielleicht generell auch im Seniorenbereich nicht nur pro Verein denken, sondern sich vielleicht auch dort zusammenschließen, um dann Handball in Köln, Handball Köln groß zu denken und ja, angreifen zu können.
Der Zuspruch, um das auch nochmal zu untermauern, der Zuspruch scheint mir aber schon extrem groß zu sein und auch der Zusammenhalt innerhalb der Stadt.
Total. Also ich glaube, es sind sich alle einig, wenn die Stadt Köln Profi-Handball anbieten möchte, und ich sage jetzt mal bewusst Profi-Handball für zweite Liga, erste Liga, dann geht das nur zusammen. Das wird meines Erachtens kein einzelner Verein ganz alleine schaffen. Dafür muss man dann schon zusammendenken. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass das nur so geht. Aber es ist so, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, jeder Verein hat natürlich auch nochmal eine eigene Identität, hat einen eigenen Vorstand und eine eigene Tradition, die man dann natürlich in dem Fall, wenn man das großdenken möchte, überwinden müsste, um quasi als Zusammenschluss dann vielleicht mal, ich nenne es jetzt mal HC Köln, Handballclub Köln, ja, um den Aufstieg in die zweite Bundesliga spielen zu wollen. Das müsste dann alles überwunden werden und dann glaube ich, oder das hast du ja auch in deinen Eingangsworten gesagt, als Großstadt gibt es genug Potenzial, die Füchse haben das vorgemacht, dann glaube ich, dann könnte auch in Köln sowas entstehen. Aber das ist jetzt erst einmal nicht unser Auftrag. Dafür müssten dann vielleicht nochmal andere Köpfe sich zusammenstecken und diesen Gedanken weiterspinnen.
Also erstmal ist das Allerwichtigste und da kann ich mich erneut nur wiederholen, dass es gelingt, gerade auch in den Metropolen, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich wieder mehr bewegen. Und dann, ab einem gewissen Alter, sind wir, glaube ich, auch wieder in der Lage, mit der tollen Sportart, die wir haben, die Kids, die Jugendlichen in den Handball zu holen und dann auch wieder so auszubilden, dass wir dann hinterher auch eine erfolgreiche Nationalmannschaft haben. Also es wird auch irgendwann Kölner Nationalspieler geben, das ist doch ganz logisch. Genauso wie es Berliner Nationalspieler gibt oder Hamburger oder Münchner oder eben welche, die aus einem kleinen Verein, aus einem Dorf kommen. Also das ist eine ganz normale Entwicklung, aber je mehr Kids in einer Großstadt wie zum Beispiel Köln Handball spielen, desto größer ist natürlich da die Perspektive. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du uns dieses Projekt vorgestellt hast, eure Idee und das, was dahinter steckt. Es war ein relativ langes Gespräch, eine gute halbe Stunde und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt extrem im Bilde, was die JSG Köln angeht und die Handballsituation an der Basis in der Domstadt. Herzlichen Dank nochmal dafür und wir sind dann auch durch mit der heutigen Ausgabe. Es gab diesmal nur 2 Gäste und ich habe es ja eingangs gesagt, das könnte in den nächsten Wochen häufiger der Fall sein. Ich gucke mal, wie ich mich da aufstelle. Es kommt auch immer darauf an, welche aktuellen Themen es gibt und wie lang halt dann auch das Interview der Woche ist. Diesmal war es halt eben ein bisschen länger, weil das Thema auch sehr tiefgründig zu besprechen ist, finde ich zumindest. Und ja, wir diskutieren gerade hier im Podcast und natürlich auch an anderen Stellen in den Medien darüber, wie sich der Handball entwickelt. Wenn er sich so entwickelt wie aktuell in Köln, dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber wir müssen ein bisschen größer denken, damit wir mit unserer Sportart erfolgreich sein können. Das soll es gewesen sein, fast für die heutige Ausgabe. Nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Schaut da gerne rein, schaut in die Shownotes, schaut vorbei auf patreon.com/kreisab. Und nochmal herzlichen Dank an alle, die in den vergangenen Wochen Kreisab unterstützt haben, sei es per Spende, sei es per Themenvorschläge. Auch da seid ihr aufgerufen, macht Themenvorschläge. Ich nehme alles sehr gerne auf und ich gucke, was dann möglich ist. Es gibt viele, viele tolle Ideen, die ihr schon eingebracht habt in dieses Format in mittlerweile mehr als 11 Jahren. Und deswegen macht bitte weiter damit. Das ist eine super Sache. Ich freue mich darüber. Das hilft mir auch, Themen zu finden, wie zum Beispiel dieses heute, was die JSG Köln angeht. Das hätte ich nicht gewusst oder mitbekommen, wenn ich nicht darauf aufmerksam gemacht worden wäre. Dementsprechend, also freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Ihr könnt das tun über die verschiedenen Kanäle. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an info@kreisab.de. Also, wenn euch etwas einfällt, meldet euch. Es kann nicht schaden, wenn ich die ein oder andere Idee mehr habe, insbesondere auch was zeitlose Themen angeht. Das war heute eins im Interview der Woche und das macht es mir ein bisschen leichter, denn immer wieder was Neues zu finden nach all den Jahren ist nicht ganz so einfach. Und ja, das Aktuelle, das wird natürlich von den großen Medien auch abgedeckt und deswegen ist es wahrscheinlich auch spannend, noch mehr in die Nische zu gehen und über Dinge zu sprechen, die sonst nicht so viel Beachtung finden. So, jetzt war es das aber für die aktuelle Ausgabe für Episode 401. Nochmal danke, dass ihr eingeschaltet habt und vergesst nicht, das in 7 Tagen wieder zu tun, denn dann wartet die nächste Ausgabe auf euch. Habt eine schöne Zeit, achtet auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.